Fritz.
Podcast. Dennis Kogel. Trackback.
Hey, das ist Trackback. Das ist eine Sendung über das Internet und normalerweise versuche ich das hier immer ganz locker zu machen. Und heute ist es ein bisschen ernster. Heute geht es um das Internet und den IS, die Terrorgruppe hinter den Anschlägen in Paris. Und zwar darum, wie der IS Social Media für Propaganda benutzt. Darum geht's jetzt hier gleich. Eine Sache, die den IS von anderen Terrorgruppen abhebt, ist, und das klingt immer so unheimlich absurd, wenn man das sagt, ist Social Media. Der IS benutzt effektiver als jede andere Terrorgruppe zuvor Social Media als Propagandatool. Und seit den Anschlägen in Paris ist jeder Social Media Kanal wirklich voll mit IS-Propaganda. Und wie der IS das tut, darüber habe ich vor der Sendung mit Sami Khamis gesprochen. Sami, das ist ein Reporter für die ARD, der recherchiert seit 2014 über den IS mit einem Schwerpunkt in Social Media. Und meine erste Frage war, wie genau waren eigentlich die Reaktionen in den IS-Kanälen, in den Social-Media-Kanälen auf die Anschläge in Paris?
Naja, das Auffälligste war eigentlich Twitter. Zum einen gab es noch während der Anschläge, also noch während die Männer in Paris gemordet haben, einen Hashtag, der hieß Verranzter Stahl. Das ist arabisch und steht ungefähr für Frankreich brennt. Und wenn man sich diesen Hashtag genauer angeguckt hat, unter dem wurde vor allem auf Arabisch und auf Englisch gepostet, gab es immense Abscheulichkeiten. Es wurden diese Anschläge bejubelt. Es wurde quasi aufgefordert, noch mehr zu töten und auch noch intensivere andere Anschläge auszuführen. Und wer da getwittert hat, ist so ein bisschen unklar. Es waren in der Regel IS-Unterstützer. Und auch wenn heute Anonymous quasi Twitter-Accounts runternehmen will, suchen sie zum Beispiel nach solchen Hashtag wie nach Frankreich brennt. Aber was auch noch auffällig war, das war dann ungefähr 12 Stunden nach den Anschlägen, also am Samstagmittag, kam mir das Bekennerschreiben. Und das kam erst über diesen Telegram-Kanal, den einige von uns kennen. Der ist gut für verschlüsselte Sachen. Man kann verschlüsselt kommunizieren untereinander, aber auch quasi das nutzen wie ein Kanal, ähnlich wie Twitter, das muss man eben so ein bisschen abonnieren und dann kriegt man die Nachrichten zugeschickt. Und da kam dann auch das Bekennerschreiben des IS erst auf Arabisch, dann auf Französisch und dann relativ schnell auf Englisch und auch auf Deutsch. Und diese Bekennerschreiben sind dann extrem schnell vor allem von Journalisten auf Twitter geladen worden und sind dann da rumgereicht. Also wurden dann da auf Twitter rumgereicht und auch wieder geteilt von eben IS-Unterstützern.
Dafür steht ja die App Telegram, die ist in Berlin zu Hause, wurde gemacht von einem Exilrussen, Durov. Steht ja dafür auch in großer Kritik dafür, dass sie quasi eine Plattform gibt für den IS und hat, soweit ich weiß, auch da ein paar Kanäle runtergenommen tatsächlich. Jetzt abgesehen von Telegram, welche Plattformen nutzt der IS und zu welchem Zweck genau?
Also der IS selbst nutzt eigene Plattformen. Über die können wir später sprechen. Mhm. Das ist ein eigenes Magazin, das ist ein eigener Radiosender, das ist ein eigener Fernsehsender, die dann vor allem innerhalb von Syrien gehört werden. Aber die IS-Unterstützer, und das ist ja eigentlich die viel größere Gruppe, weil sie nicht nur in Syrien leben, wo eben 6 Millionen unter dem IS leben, sondern eben weltweit verteilt, die nutzen unter anderem Tumblr. Es gab in den USA einen Fall, wo ein junger Mann, der Tumblr, der IS-GIFs auf seinem Tumblr rebloggt hat, festgenommen wurde und ihm jetzt wahrscheinlich eine Strafe droht, weil er eben IS-Propaganda weitergeteilt hat. Und wenn sowas wie Tumblr benutzt wird, können wir sagen, okay, da geht es um was Ästhetisches, das soll nach außen hin erstmal schockieren. Der IS, und das ist relativ spannend, weil die IS das selbst macht, nutzt Twitter als eine Art Nachrichtenagentur. Das wird ganz oft direkt von den verschiedenen Medienzentralen in Syrien gesteuert, dass zum Beispiel beliebte Hashtags wie Justin Bieber oder wenn Fußballspiel ist, dass dann ein Fußballspiel, so makaber das klingt, gehijackt wird. Das heißt, die Nachrichten des IS, die Videos, die Fotos, die wir kennen, werden ganz oft verbreitet, indem man sich auf populäre, trendende Hashtags draufsetzt und so die Message nach draußen bläst. Und was noch sehr, sehr spannend ist, sich anzugucken, ist natürlich Facebook, weil das eine wichtige Rolle in der Radikalisierung von den IS-Unterstützern spielt, aber auch von Leuten, die sich zum Beispiel in Deutschland entschieden haben, dann nach Syrien zu gehen. Wer sich in diese IS-Rückkehrer Verhandlungen in Deutschland mal reingesetzt hat, der merkt ganz schnell, dass sich viele eben über Facebook radikalisiert haben. Sieht in der Regel so aus, dass man, wenn man zum Beispiel so ein Enthauptungsvideo oder so ein Propagandavideo vom IS teilt auf Facebook, dass man dann angeschrieben wird von den Leuten. Dass quasi die IS-Menschen, wie sagt man, Menschenfänger ist, glaube ich, echt das passendste Wort dafür, dann die jungen Leute anschreiben und sagen, hey, du bist konvertiert, cool, du interessierst dich für den Islam, wie es unseren Brüdern geht, guck dir mal noch dieses Video an, schau dir mal das an, bla bla. Also es ist am Anfang eine sehr weiche Sprache. Und die Videos sind auch immer so reitende Männer auf Pferden und es ist männlich und es ist schön. Dann kommen oft so Videos, wo tote Kinder zu sehen sind, wo es dann heißt, okay, Frankreich, USA und Russland töten Zivilisten in Syrien. Und dann ganz am Schluss kommen eben diese ganz, ganz harten Videos, zum Teil auch als Nashids unterlegt, wo den jungen Menschen in Deutschland dann gesagt wird, hey, guckt euch dieses Video an. Es gibt mutige Männer, es gibt mutige Frauen, die in Syrien sind, die dort für eure Brüder und Schwestern kämpfen. Und das ist dann so ja, die maximale Stufe. Ich habe mal einen Nashid rausgesucht, das können wir uns kurz anhören.
Die Mujahid-Männer sind gezogen auf der Welt.
Das ist von einem Leverkusener Kämpfer, der seit 2013 in Syrien ist. Aber das zeigt schon, also so, wie die Sprache ist. Es ist Heroisierung, es ist Gewalt und es ist vor allem auch, ja, hey, ihr müsst jetzt auch was tun, ihr seid Muslime, ihr müsst was tun. Und in diesem Dreischritt quasi geht die Radikalisierung vor allem über soziale Medien.
Laut Sami Khamis hat sich die Social-Media-Strategie vom IS inzwischen geändert. Wie das genau passiert ist und was damit jetzt weiter passiert, darum geht's gleich hier bei Trackback. Jetzt gibt's erstmal Netzmusik, das gibt's bei uns auch hier, Musik aus dem Netz für euch. Suki und Windisch. Das waren die Lost Records. Das ist Netzmusik, Musik, die ihr euch kostenlos aus dem Netz runterladen könnt, unter einer CC-Lizenz damit machen könnt, was ihr wollt, remixen, downloaden, hören, was auch immer ihr wollt. Und trackback.fritz.de, das ist unser Blog, da gibt es den Link zum Download. Es geht jetzt weiter um den IS und Social Media. Ich habe ja vorhin mit Sami Khamis gesprochen. Der hat sich die Social Media Strategie vom IS angeschaut und er sagt, die hat sich inzwischen geändert. Und wie das passiert, darum geht's jetzt. Vorhin haben wir ja die Basics erklärt. Und vor der Sendung wollte ich von Sami wissen, wie hat sich denn jetzt eigentlich die Strategie verändert?
Naja, es war früher relativ, oder früher, es war vor ungefähr 1,5 Jahren relativ einfach, deutsche und ausländische IS-Kämpfer auf Facebook zu finden, auch arabische. Man hat einfach nur ein bisschen geguckt, sich ein bisschen umgesehen in Facebook und dann ist man sehr schnell auf die Profile der Kämpfer in Syrien gekommen. Ja. Das passiert heute nicht mehr. Es gibt in Syrien wahrscheinlich zwischen 700 und 1500 Kämpfern, Deutschen oder nicht nur Kämpfern, aber eben Deutschen, die nach Syrien gegangen sind. Und eigentlich müsste man die ja finden auf Facebook. Ja. Die sind ja alle jung, die hatten ja alle Facebook-Profile. Aber es scheint im Winter 2014, 2015 so eine Art Direktive gegeben zu haben, dass alles, was aus dem Islamischen Staat nach außen dringt, kontrolliert wird. Und zwar von einer mehr oder weniger Propaganda-Instanz im Land. Das ist das Al-Hayat Media Center. Es ist so, dass diese privaten Facebook-Profile nochmal so ein bisschen Einblick gegeben haben, wie beschissen das Leben im Islamischen Staat auch für die Deutschen da ist. Nicht nur für die Frauen, auch für die Männer. So, man darf nur einmal in der Woche duschen, es gibt so gut wie kein Geld und so weiter und so fort. Das sind halt wirklich ein harter Alltag. Das wussten wir alles, weil wir diese Profile von den Facebook-Leuten hatten. Heute wissen wir nicht mehr, wie es denen geht. Wir sind quasi nur noch auf das angewiesen, was über das Al-Hayat Media Center rausgeht.
Das heißt quasi, vorher war, oder die Art, wie der IS vorher mit Social Media umgegangen ist, das war eigentlich viel zu real.
Das war total unprofessionell, klar.
Okay, ja. Und jetzt hast du ja schon genannt, das Hayat Media Center, ist das halt, ist das quasi so jetzt der offizielle Nachrichtenkanal des IS? Gibt es da noch irgendwas anderes?
Also es gibt dieses Al-Hayat Media Center, kennt man vor allem, wenn man sich so ein bisschen in diese dschihadistischen Videos reinfrisst, es müssen ja nicht immer diese brutalen Videos sein, dann haben die am Anfang immer so ein Wasserzeichen, ja, wie sieht ähnlich aus wie bei Al Jazeera, ist quasi ein Logo. Und das ist sowas wie der offizielle Stempel, dass diese Videos in Auftrag gegeben wurden und realisiert wurden vom Islamischen Staat selbst, von deren Propagandakopf, wenn man so will. Wir kennen ja diese extrem scharfen, zum Teil hollywoodesken, absurden und grausamen Videos. Die wurden alle von diesem Center in Auftrag gegeben. Die sind aber vor allem für ein westliches Publikum. Es ist so, dass die arabischen Videos ein bisschen anders aussehen, auch in ihrer Machart. Das hat damit zu tun, dass die arabischen Videos auch wirklich arabische Kämpfer drehen zum Beispiel. Und die Videos, die an den Westen gehen sollen, werden eben von westlichen sogenannten Foreign Fighters gedreht, zum Teil auch von Amerikanern oder Briten. Mhm. Und dann gibt es natürlich noch was ganz wichtig ist für den Islamischen Staat selbst. Es ist dieses Magazin The Beak. Das ist ein Magazin, das kommt einmal im Monat raus. Es ist so glossy, auch wieder die Fotos mit viel Tiefenschärfe. Das Foto, das wir heute zum Beispiel fast in jeder Zeitung sehen von Abdelhamid Abaoud, dem sogenannten Drahtzieher der Pariser Attentate, stammt aus diesem Magazin. Das heißt, es war bekannt, man kann es runterladen. Das sind immer so zwischen 50 und 70 Seiten. Da geht es nicht so sehr darum, den Westen zu schocken, sondern das The Big Magazin ist sowas wie ein intellektueller Unterbau. Also es kam am Mittwoch zum Beispiel die 12. Ausgabe raus von diesem Magazin. Da wurden im Vorwort zuerst mal die Anschläge von Paris abgefeiert, dann wurde die Verantwortung übernommen für den Absturz der Passagiermaschine über dem Sinai vor 3 Wochen. Und dann die restlichen 70 Seiten ging es quasi so, die Kämpfer zu überhöhen. Es gibt auch sowas wie Stellengesuche. Ja? Also wenn zum Beispiel der IS in irgendeiner Stadt Wasserprobleme hat, dann schreiben sie in dieses Magazin hinein, du bist Ingenieur für Wassertechnik, du interessierst dich für den Islam, komm zu uns in den Islamischen Staat und helfe deinen Brüdern und Schwestern. ja, auf Deutsch. Also das heißt, die werben auch aktiv für die Leute.
Natürlich, weil aus Deutschland kommen ja gute Ingenieure.
Ja, genau. Ah. Ja, also es ist wirklich absurd. Und es gab vor ungefähr einem halben Jahr mal eine Art Medienanalyse des IS. Die wurde durchgeführt in England. Und dabei kam raus, dass der IS innerhalb von einem Monat rund 1000 Nachrichten rausgegeben hat. In Form von kurzen Videos, Fotos, kurzen Audionachrichten, ganzen Radiosendungen, aber auch von 50-minütigen abendfüllenden Horrorvideos, wenn man so will, Kampfvideos.
Krass. Was bedeutet das für die Zukunft des IS auf Social Media? Was bedeuten diese Änderungen, diese Bewegung zu Glossy-Magazinen und Nachrichtenagenturen?
Naja, es zeigt vor allem eins, und zwar, dass die Strategie des IS total klar ist. Und zwar, es gibt keine alternativen News aus Syrien oder aus dem Irak, aus den Gebieten, die der IS mehr oder weniger verwaltet, sondern wir bekommen hier in Deutschland und in der ganzen Welt nur ein Bild. Und zwar genau das, das der IS auch abgesegnet hat und das für uns bestimmt ist. Es gibt keine alternativen Nachrichten, keine Counter-Narratives, wie wir das nennen, über Irak und Syrien unter Herrschaft des Islamischen Staates. Und genau das blasen sie auch auf alle Kanäle, die sie haben, raus.
Und das bedeutet für uns Journalisten noch vorsichtiger mit den Bildern aus Syrien und dem Irak umgehen und das Narrativ des IS umso stärker zu hinterfragen. Das war Sami Kamis. Das ist Reporter, ist ein Reporter für die ARD und den ORF. Mit ihm habe ich darüber gesprochen, wie der IS Social Media für Propaganda nutzt und wie sich diese Nutzung in der letzten Zeit verändert hat. Jetzt gibt's Netzmusik für euch. Scar, Heartbreak heißt der Song. Feeling very strong, could have sworn it was impervious, I very burned. I fell in love and back up, now I can barely run. It's all broken, we fix it, I hope it's never late. Though you're gone, but in my heart for you, I kept a special place. Was selling smooth, the fight to making a sink. Late night talking about extraneous things, about how I never seemed to care, but it was never true. Saying I focused on rap, that's all I ever do. You and the music were the only thing that I was committed to, I never did, but right now I'll admit it too. Couple of texts, you never get to reply back, but still on you, girl, is what I got my eyes at. I always been the type to let it ride usually, but can we go back to how we used to be, girl? I guess the shit was never meant to be. I don't think it will suffice in these raps, trying to express and tell you what you always meant to me. I'm probably just gonna act like it's all good while I'm sitting here contemplating putting a call through. Couple of seconds in, staring at the keypad, but then I press home. I just rather let go. To be honest, it won't be hard to get you over with. Saying that's probably gonna make me come off cold a bit. Too many times that you question my devotion, I'd rather get past it than caught up in emotions. Never the type to let my feelings get the best of me. Being attached though is feeling like a test to me. There's still a lot of things, but I'd rather don't say. It's for the best, we go our both ways.
im Netz, das steht ja ganz schön oft Bullshit. Das könnt ihr ganz gut sehen in den vielen Artikeln und Kommentaren zu den Anschlägen in Paris. Es gibt total viele abstruse Meldungen, die völlig verrückt sind und sich als völlig haltlos herausstellen. Alle davon, die fand ich besonders interessant. Belgiens Innenminister Jan Jambon behauptet, die Attentäter von Paris haben die PlayStation 4 für die Planung der Tat benutzt. Und alle so, oh nein, meine PlayStation ist ein Werkzeug, oh Gott, im internationalen Terror. Und ich habe vor der Sendung mit Trackback-Superstar Markus Richter gesprochen über dieses Thema. Und die wichtigste Frage war natürlich zuerst, PlayStation 4 als Terrorplanwerkzeug, stimmt das?
Nein. Ah. Zumindest, es gibt keinerlei Hinweise darauf, dass das der Fall gewesen ist, sondern nur zwei Meldungen, die zusammengewürfelt wurden, um dann diesen Aufreger zu erzeugen. Also erstens wurde halt gemeldet, bei Wohnungsdurchsuchungen im Zusammenhang mit den Attentaten soll eine PlayStation 4 gefunden wurde. Mal abgesehen davon, dass ich es 2015 für nicht so ungewöhnlich halte, wenn irgendwo eine PS4 rumsteht, hat sich das auch noch als Falschmeldung herausgestellt. Und zweitens wird überall der belgische Innenminister zitiert, der hätte irgendwie gesagt, die Terroristen hätten das irgendwie genutzt. Was er wirklich gesagt hat, ist das hier.
I heard that difficult communication between these terrorists is the PlayStation 4.
Die Seite Politico hat dieses Originalzitat gepostet, bei einer Veranstaltung von denen hat er das gesagt. Und diese Veranstaltung war 3 Tage vor den Anschlägen. Er hätte gehört, sagt er ja wörtlich, dass die PS4 ein Kommunikationsmittel sei, das Terroristen benutzen und das schwierig zu entschlüsseln sei. Das ist alles und das hatte nichts mit den Anschlägen zu tun.
Okay, also zwei Meldungen zusammengewürfelt, völlig aus dem Kontext gerissen, totalen Quatsch gebaut. Ist jetzt aber immer noch diese ganze Geschichte im Raum, die PlayStation 4 als Mittel, damit sich Terroristen absprechen, schwer zu knacken, ganz, ganz gefährlich. Ist da irgendwas dran? Kann die PlayStation dafür benutzt werden?
Naja, klar, also die verschiedenen Kommunikationskanäle, die man auf der PlayStation benutzen kann. Also ein Chat im Spiel oder ein Voice-Chat im Spiel. Und das nicht nur über das PlayStation Network selbst, sondern auch für die vielen Spiele, die ihr manchmal sowas noch separat anbieten. Und das ist nicht alles. Man kann ja auch zum Beispiel in einem Spiel kommunizieren, indem man einen Level-Editor benutzt und dann dort Wände in ein Level baut und auf diesen Wänden Nachrichten schreibt, die man aber nur sehen kann, wenn man selber im Spiel ist. Was ich sagen will, wie jedes andere Online-Tool auch, lassen sich auch Online-Spiele für Kommunikation nutzen, auch von Terroristen. Die Geheimdienste sind da übrigens schon länger dran und haben früher zum Beispiel vermutet, dass sich Terroristen im Online-Rollenspiel World of Warcraft getroffen haben und haben dort dann auch spioniert.
Es gibt keine Hinweise darauf, dass die PlayStation 4 benutzt wurde, um Terroranschläge zu planen. Und das Ding ist, es gibt im Moment sehr, sehr viele solcher Patzer von Journalistenkollegen. Ich nehme mich da auch gar nicht raus. Ich mache auch solche Fehler manchmal. Und es gibt natürlich auch Leute, die einfach bedenkenlos Sachen retweeten und so. So ein paar Beispiele davon und die Aufklärung dieser Beispiele, die verlinke ich euch im Blog trackback.fritz.de. Das ist unser Blog. Und als Tipp kann ich euch bei dem ganzen Thema mitgeben, wenn ihr auf Twitter und Facebook Meldungen seht, vor allem von irgendwelchen Accounts, dann nicht sofort retweeten und sharen, sondern überlegt euch einfach mal, ob das alles so Sinn ergibt. Benutzt die Google-Bildersuche, auch die Reverse-Google-Bildersuche, um zu gucken, ob die Bilder nicht anderswo schon aufgetaucht sind. Checkt einfach mal die O-Töne, wie zum Beispiel den von Jan Jambon. Checkt die Glaubwürdigkeit der Accounts und fallt nicht auf so einen Quatsch rein.
Soy muy rico, but never been suave. I eat a pound of uncooked rice and spit sake. So folks asking where souls at. Spent a whole year and drive no tracks, but they don't ask for my bones shaved against my skin to wine playing phone tag. Where my phone had this notepad, and this notepad had a note that I wrote the list of pros and cons of taking my life with my own hands. What a roast and bow to the gonads. Not to beat a dead horse to the bone fragments, better learn that being my own man's more than not just being my old man. Where the hell you been? If I told you that you fell view me, this what happens when you tell true me. You stealth view. I may started from the bottom, but I fell through it. You said that my pen is a gift. Well, so was Elliot Smith, so that'll help me a bit. If they find my body with a belt looped around my neck, cause I ain't get my real Butrin. Back then thought I'd get that Millie. I guess that's just that sin that gimme. Cause now I'm all grown up to Kev and Winnie, but I ain't blown up yet like Red's Antilles. I don't
fourth and death. I'ma spread that Philly, friends and family. Gotta spend that with me. Step back, give me a little room to exist, cause I ain't moving an inch. Brought a bedpan with me. Need a day to myself like Lex Men. And because I'm up to my neck, is that red man. Image on terror is a dark, and I'm scared if I stop. Everywhere that I walk is a dead man. Selling in a pump hat, chin up in the trunk. Can't fix it, got the funk, can't feel me. Y'all are just fan fiction. Got one hand gripping on the rug, that's lifting under from them. Slipping when it's dumb, man's in up. This is not a comeback, I'm just Todd Smith. I'm his mama, said Nazi. Y'all get ungiving fucks and crickets. Till you come in, this will be your blood baptism. You say he's the best, if I beat my chest. No peace left, can I decompress? Life isn't gonna sleep with sex. Similar to white sniffers with a cheek and neck. But what you do on your worst day? So so. What you get for your birthday? Also, do pulses move closer? And my reaction, it's a unique ass who coasters. Came out of my coma, hard to kill. So y'all go feel like the player on my poster. Getting dunked on if you're thinking I'm wrong, you can take it up with both. Gotta deal with them salty feelings. I care with the L that he coughed from King. And the ghost got him with a gospel read. And I chose the own sound to your nice to breathe. And I fought my demons, this race I grew. And y'all can see it in the way I grew. So I can never be the pet pale I pew type to say I do when they say I do. What deja vu, is that a face I know? Wait, ain't I you? Are you an AI too? Cause you say sky and they say it's yellow. But that doesn't mean that it ain't I zoo. I got away with words. Sometimes that's how I got away with words. The kind that stains the earth with blood, and that ain't something the entertainment's worth. Nobody owes me the forgiveness, but I hope that you know that I'm listening. When you say that if you were gone, nobody would notice the difference. But you're so wrong.
The sound wind makes through the pines, the sentience of animals, what we fear in the dark and what lies beyond the darkness.
What the hell are you talking about?
I'm talking about seeing beyond fear, Roger. About looking at the world with love.
Soul Khan war das mit Solstice 5. Das ist Netzmusik für euch, gratis zum Downloaden, zum Remixen. Ihr könnt alles damit machen, was ihr wollt, weil es unter einer CC-Lizenz ist. Und ich finde Solstice ganz gut, weil er hat in seinem Track gerade eben Wedge Antilles erwähnt. Das ist ein Pilot aus Star Wars. Das finde ich gut. Sowas mag ich.
Fritz Trackpack. Vom www. ins RADIO.
Das ist Trackback bei Fritz, eine Sendung über das Internet. Heute geht es ganz viel um den IS im Netz, die Terrorgruppe, die verantwortlich ist für die Anschläge in Paris. Ich will euch aber nicht nur davon erzählen heute, sondern auch darüber, was sonst noch im Netz los ist und los war diese Woche. So ein bisschen zum Durchatmen. Und das hat Trackback-Redakteur Christoph Henkel gemacht.
Die Kotaku Blacklist. Klingt nach einem neuen Videospiel, es geht aber eigentlich um journalistische Arbeit im Games-Bereich. Das US-Blog Kotaku hat geleakte Insider-Infos über neue Blockbuster-Games veröffentlicht. Die Spielemacher setzen aus Rache Kotaku auf die interne Blacklist. Heißt also, Kotaku bekommt keine Spiele, keine Interviewtermine, keine Infos mehr von den Unternehmen und verliert so Leser an die Konkurrenz, die keinen Beef hat mit den Herstellern. Das passiert in der Gamespresse überraschend oft und zeigt, wie viel Macht Spielehersteller über die Gamespresse haben. Kotaku-Chef Steven Totillo schreibt über die Blacklist und was diese Bedrohung für Games-Journalisten bedeutet. Xavier Naidoo sollte beim Eurovision Song Contest, kurz ESC, für Deutschland antreten. Und das Netz so, boah, nee. Warum die Nominierung von Naidoo nicht die beste Idee ist, Spoiler, die Reichsbürger-Aussagen über Deutschland als besetztes Land, das erklärt Stefan Urbach, Netzaktivist, Autor und gern gesehener Trackback-Gast, in einem Artikel für die Freie Presse. Und der NDR so? Der ESC ist ein fröhliches Event und die Diskussionen, merke, nicht Naidoo, nur die Diskussionen wie der Artikel von Stefan Urbach, die könnten dem ESC nachhaltig schaden. Das hast du davon, Internet. Kein Naidoo beim ESC. Wenn ihr Podcasts liebt, dann gibt es für euch eigentlich nur eine Adresse, den iTunes Store. So gut wie alle Podcasts erscheinen auf Apples Musikplattform. Google will das jetzt ändern. Nicolas Qua bei den Netzpiloten schreibt über Googles Pläne. Besonders spannend ist es, dass Google über Algorithmen Podcasts analysieren will, um euch dann Empfehlungen zu geben, was ihr als nächstes hören sollt. Im Lieblingspodcast kommt ein Filmstar vor. Wie wär's mit einem Interview-Podcast als nächstes? Das könnte vielen Podcasts mehr Hörer bringen. Bis jetzt verlassen sich Podcaster immer nur auf Empfehlungen auf Social Media oder rare Feature-Spots im iTunes Store.
Ich liebe Podcasts. Ich habe aktuell so 71 abonniert, sagt mir meine Podcast-App. Und wenn Google mir sagen kann, was ich auch noch hören sollte, dann fände ich das ganz cool. Außer, dass ich dann ganz, ganz viel noch mehr hören muss, weil ich komme nicht mehr. Also ich habe irgendwie 300 ungehörte Podcasts. Das ist so der Nachteil, wenn man 71 Podcasts abonniert hat. Die Links zu der Blogshow eben, die Links zu den Geschichten, die gibt's auf trackback.fritz.de und jetzt gibt's noch mehr Netzmusik für euch. War der DJ von Cypress Hill zusammen mit dem Sänger Brevi und die beiden machen einfach Musik, stellen die ins Netz. Die nennen sich Cross My Heart, Hope to Die und was wir gerade gehört haben, das war Tears of God. War ganz gut. Ist Netzmusik. Könnt ihr runterladen, remixen, trackback.fritz.de. Da gibt's den Link dazu.
Fritz. Podcast. Dennis Kogel, Trackback.
Zwischen all den Nachrichten zum IS Online gab es eine, bei der ich das Gefühl habe, das feiern jetzt alle Nerds. Da kommen die Han Solo Actionfiguren aus den Blistern raus, die original verpackten und dann wird Party gemacht. Und diese Meldung, das war die Kriegserklärung von der Hackergruppe Anonymous an den IS. Anonymous, das sind die Hacker mit den lustigen Guy Fawkes Plastikmasken. Die wollen jetzt den IS hacken und deren Online-Kommunikation lahmlegen. Wir haben ja vorhin gehört, die ist solide. Und ob das so eine gute Idee ist, das jetzt so sehr zu feiern. Darüber habe ich vor der Sendung mit Andreas Boog gesprochen. Das ist ein IT-Sicherheitsexperte beim Chaos Computer Club hier in Berlin. Und damit wir alle auf dem gleichen Level sind, habe ich die erste Frage gestellt. Und das war eine Frage, die klingt so ein bisschen dumm zuerst. Wer ist eigentlich Anonymous?
Also Anonymous kommt aus dem Umfeld der sogenannten Bildbretter oder Chans. Das sind also Foren im Internet, wo man anonym posten kann, daher der Name Anonymous, weil jeder da als Anonymous postet. Und aus dieser Sammelbezeichnung für lustige Bildchen, Poster, ist dann auch der Name dieser Gruppe abgeleitet, die sich auf diesen Bildboards gebildet hat, um ursprünglich mal gegen Scientology vorzugehen, aber mittlerweile auch andere mal mehr, mal weniger politische, mal mehr, mal weniger sinnvolle Ziele verfolgen.
Und was möchte Anonymous jetzt machen gegen den IS?
Also Anonymous hat IS den Krieg erklärt. Nun muss man wissen, Anonymous ist natürlich keine zentral geleitete Gruppe, sondern es ist eine amorphe Struktur, wo sich dann Leute anschließen, die gewisse Ziele gut finden oder nicht. Also die Gruppe Anonymous gibt es nicht, sondern Leute, die sich dieser Bewegung zugehörig fühlen, haben sich zusammengeschlossen, um etwas gegen den IS zu tun. Ich finde den Begriff der Kriegserklärung sehr problematisch in dem Zusammenhang, weil Kriege führen Staaten. Der IS ist kein Staat, das ist eine Terrororganisation, die auch mit militärischen Mitteln arbeitet. Und also Krieg finde ich völlig unangemessen.
Was möchte Anonymous überhaupt gegen den IS tun? Oder was können sie überhaupt gegen den IS tun?
Was sie tun können und was sie tun möchten, ist natürlich sehr beschränkt. Wenn das Ziel also ist, IS loszuwerden auf diesem Planeten, was ja eigentlich erstmal ein sehr nobles Ziel ist, kann sich Anonymous aber doch nur auf Online-Medien beschränken. Das heißt, es geht in erster Linie darum, Accounts des IS zu finden, wo also Propaganda getrieben wird, wo Nachwuchs rekrutiert wird. Es geht darum, Zugehörige zum IS auffindig zu machen und deren Identität offenzulegen, sondern das Doxen. Das hat, also das stört den IS sicherlich, aber ist auf der anderen Seite eher so wie gegen das Schienbein treten. Also es ist nicht davon auszugehen, dass die Panzer, die im Nahen Osten stehen, die dem IS gehören, davon weggehen oder dass davon Sprengstoffanschläge auf dem Planeten weggehen. Es ist also mehr oder weniger eine Gegenpropaganda, könnte man sagen.
Gab es vielleicht schon Erfolge in der Bekämpfung des IS durch Anonymous? Ich meine, die Ansage, dass sie das machen, gab es ja schon seit den Anschlägen auf Charlie Hebdo. Und ist da irgendwas passiert?
Also es gab offengelegte Identitäten, es gab Doxing. Es gibt natürlich jede Menge, muss man sagen, handwerklich gut gemachte Propagandafilme von Anonymous, die also durchaus Aufmerksamkeit erregen. Aber ich denke, das war es auch. Effektiv halte ich das am Ende nicht für wirklich.
Das heißt, um das nochmal klarzustellen, so deine Einschätzung, diese ganze Kriegserklärung in großen Anführungsstrichen von Anonymous gegen den IS ist also mehr so ein Propagandamove statt eine tatsächliche effektive Art, wie man mit dem IS online umgehen kann?
Das denke ich schon, ja. Also zumal der IS ja auch von anderen Staaten und deren Geheimdiensten bekämpft wird, die über völlig andere Möglichkeiten verfügen, auch online aktiv zu sein. Über Massenüberwachung bis hin zu gezielten Rechnereinbrüchen. Also ich denke nicht, dass Anonymous da viel mehr erreichen kann als Aufmerksamkeit.
Anonymous ist also eher so die große Show mit lustigen Masken gegen lustige Masken gegen Propaganda, mehr so der Kram als eine tatsächliche Aktion, die dem IS schaden wird. Das sagt Andreas Boog, IT-Sicherheitsexperte beim Chaos Computer Club. Und welche Hackergruppen aber tatsächlich ernst zu nehmen, darüber spreche ich gleich. Davor gibt's wieder Netzmusik.
Please go.
Heroin Dip von M. Roosevelt. Das sind so Indie-Darlings aus den USA. Summerlands heißt ihre EP. Die gibt's für euch kostenlos im Netz, weil es unter einer Creative Commons Lizenz erscheint. Das solltet ihr wissen, wenn ihr diese Sendung hört. Trackback.fritz.de, das ist unser Blog. Da gibt's den Link. Können Hacker den IS hacken? Darum geht's hier jetzt bei Trackback. Vorhin meinte Andreas Bog vom CCC über die Hackergruppe Anonymous, die mit den Masken, nein, können sie nicht, weil sie doof sind. Ich habe aber jemanden gefunden, der sagt, doch, doch können sie. Und das ist Hakan Tanriverdi. Das ist ein Journalist und Blogger. Und der hat die Hackergruppe GhostSec Group in New York getroffen. Die sagt, die GhostSec Group, die sagt, sie haben echte Ergebnisse vorzuzeigen. Und mit Hakan habe ich eben vor der Sendung gesprochen. Und meine erste Frage war, wer ist eigentlich die GhostSec Group?
GhostSec Group ist eine Gruppe von Menschen, die versuchen, den Anhängern vom Islamischen Staat so ein bisschen auf die Spur zu kommen. Die hängen oder hingen lose mit Anonymous zusammen, mit diesem Kollektiv, das keine wirkliche Organisation, keine Struktur hat. Und haben irgendwann gesagt, wir würden es gerne ein bisschen professioneller machen, sprich automatisch auch in eine Struktur gießen, Hierarchien und so weiter. Und die gibt es seit Anfang Januar, glaube ich, 2015. Und seitdem versuchen sie eben Accounts von Leuten, die zum IS angehörig sind oder von Sympathisanten, offen zu legen und Infos weiterzugeben, mitunter auch eben an ermittelnde Behörden wie das FBI in den USA.
Was genau machen sie jetzt? Du hast schon erwähnt, die leiten quasi Social-Media-Accounts an Behörden weiter. Wie machen die das? Was machen die da genau?
Also ein konkretes Beispiel ist, dass sie Accounts übernommen haben, indem sie rausfinden konnten über, also sie haben über eine Funktion, das ist so eine Passwort-Vergessen-Funktion, wenn ich mich einloggen will, aber mein Passwort vergesse, klicke ich drauf und dann kriegt man halt so eine E-Mail-Adresse angezeigt, an dieses Passwort geschickt werden soll. Das wird natürlich nicht komplett angezeigt, dann steht da nicht zum Beispiel hakan.tanriverdi, sondern H, Sternchen, 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 N, Punkt und so weiter. Und da herausgefunden, dass diese IS-Anhänger Adressen von mailinator.com verwendet haben. Mailinator ist so ein Dienst für Wegwerf-E-Mail-Adressen. Wenn ich mich anmelde und ich habe zum Beispiel keine Lust, meine tatsächliche E-Mail-Adresse anzugeben, gebe ich diese Adresse an. Der Nachteil in dem Fall ist, es ist ein öffentliches Postfach. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel hakan.tanriverdi@mailinator.com hätte, dann könnte jeder auf die Seite gehen, hakan.tanriverdi eingeben und würde sehen, was in dieses Konto reingekommen ist. Wenn ich jetzt aber ein Anhänger vom IS bin und ich benutze so eine Adresse, sagen wir Abu irgendwas, dann und die haben da diese Adresse eingegeben, haben sie erzählt und darüber eben das Backup-Passwort, ein neues Passwort bekommen und konnten so in die Accounts reinkommen. Und in wie viele Accounts sie reingekommen sind, haben sie mir nicht gesagt. Sie haben aber gesagt, dass zwei der Accounts relevant genug waren, dass die Infos ans FBI weitergegeben wurden.
So auf den ersten Blick klingt das für mich jetzt gar nicht so sehr nach so einer effektiven Strategie, weil es ist eher, also es klingt für mich eher zuerst so nach so einem Getrolle quasi, Accounts klauen von irgendwelchen IS-Anhängern. Mhm. Jetzt meinst du, da gibt es aber tatsächlich relevante Informationen, wie was war da los?
Sagen wir mal, ich bin in Syrien und benutze einen Dienst, der mich nicht über einen fremden Server schickt, also der meine Identität nicht kaschiert, sondern tatsächlich meine tatsächlichen Daten schickt. So. Dann ist es natürlich interessant zu wissen, ah okay, diese Tweets wurden geschickt aus Syrien, aus dem und dem Gebiet, das dem IS zugehörig sein soll. Plus, wenn ich einen Account übernehme, habe ich im Zweifel auch, dann kann ich sehen, mit welchen Leuten interagiert dieser Mensch. Sagen wir mal, das weiß ich nicht, aber es könnte auch sein, dass es dann Accounts gibt, die versuchen, andere Leute zu überzeugen, nach Syrien zu kommen. Also wenn ich in einem Account drin bin, der anderen Leuten gehört, kann ich jede Menge damit anstellen.
Warum macht GhostSec Group das eigentlich?
Die machen das, weil sie versuchen, mit den Mitteln, die ihnen zur Verfügung stehen, gegen den IS vorzugehen, um Leute zu enttarnen. In einem Fall soll ein Terroranschlag in Tunesien verhindert worden sein. Das ist der, über den ich gerade geredet habe, über die zwei Accounts, die sie übernommen haben. Die nehmen all diese Informationen, die sie haben, gehen damit an Leute, die sie kennen, die mit dem FBI zusammenarbeiten oder Kontakte ins FBI haben und sagen denen, hey, guck mal, wir haben hier die und die Accounts. Da haben wir festgestellt, dass in Tunesien was passieren soll, soll ein Anschlag sein, der kurz bevorsteht, wollt ihr das nicht mal anschauen? Und ich habe dann auch eben mit diesen Leuten geredet, oder mit dieser Person geredet. Michael Smith heißt sie, arbeitet für Kronos, so eine US Defense Contractor, also berät Unternehmen, berät die Regierung in Sachen nationale Sicherheit. Und der Typ hat dann auch gesagt, ja, die Informationen waren extrem wichtig. Und ich habe sie weitergeleitet, hat einen Bericht erstellt und hat sie dann weitergeleitet ans FBI. Es ist jetzt nicht einfach, irgendwelche Leute machen in ihren Zimmern etwas und kriegen viel PR dafür, was natürlich auch stimmt. Aber in dem Fall Ghostsec Group ist es so, dass die Leute, mit denen ich geredet habe, sagen, es ist wirklich wertvolle Information, was dabei rumgekommen ist, und scheint geholfen zu haben.
Hakan Trinirieri, Journalist und Blogger, hat mit der Hackergruppe Ghostsec Group gesprochen in New York und die sagen, sie haben tatsächlich Angriffe verhindern können in Tunesien. Trackback.fritz.de, da gibt's die Links zum Thema. She's Breakable von Hot Blast. Das ist Musik mit Creative Commons Lizenz, die ihr remixen könnt und kostenlos downloaden. Und remixen ist da vor allem sehr, sehr wichtig, weil wenn ich das remixen würde, dann würde ich das Frauenstöhnen ersetzen durch, ich weiß nicht, miauende Katzen.
Fritz Trackback. Blogger privat.
Jede Woche stellen wir bei Trackback Menschen vor, die tolle Dinge im Netz machen. Und wen wir vorstellen, das lassen wir uns immer vom Gast der Vorwoche sagen. Und letzte Woche, da war die Corinna Luca zu Gast und sie hatte folgende Empfehlung.
Ja, also da hätte ich auch wieder einen Berliner Blog. Das ist irgendwiejüdisch.de von der Juna und die schreibt über das liberale Judentum. Und das liest sich immer fast so romanhaft und sind einfach ganz, ganz tolle Texte.
Und das, ich fand das klang so toll, dass ich Juna ins Studio eingeladen habe und sie ist sogar den ganzen weiten Weg hier hingekommen. Yes! Hallo Juna!
Hallo!
Irgendwie jüdisch heißt dein Blog. Du schreibst darüber, wie es ist, als jüdische, als liberale jüdische Frau in Deutschland zu leben. Das finde ich wahnsinnig spannend. Wie kamst du überhaupt dazu?
Es gab schon Vorbilder. Also vor mir waren schon andere da. Und ich hatte so eine Phase in Berlin, da hat mir das alles nicht so gefallen, wie das läuft in der Gemeinde und generell mit denen das jüdische Leben. Weil das liberale Judentum kam zwar ursprünglich aus Deutschland, aber ist hier durch den Krieg dann quasi fast ausgestorben gewesen und alles, was wir hatten, war sehr konservativ. Mhm. Und wenn man in Berlin liberaler Jude war vor so 10 Jahren, dann war man für manch einen eben nicht so richtig ein Jude und irgendwie auch gar nicht. Und deshalb kam dann auch der Titel bei mir, dass ich gesagt habe, irgendwie jüdisch, weil ich eben nicht in das alte, andere Muster fallen wollte.
Vielleicht kurz für die Leute, die nicht wissen, was das bedeutet, liberal-jüdisch, was bedeutet das eigentlich?
Ja, das Erste, was auffällt, ist natürlich, dass liberale Juden auch Rabbinerinnen und Kantorinnen haben und in der Synagoge meistens, dass man auch zusammensitzt, also Männer und Frauen nicht getrennt. Das ist das Offensichtlichste erstmal.
Okay. Und bei Blogger Private gibt es ja auch immer so Einblicke in so kleine Ecken und Nischen im Netz, von denen Leute nicht so viel Ahnung haben. Vor einer Weile hatten wir zum Beispiel so Extremsport-Blogs hier zu Gast und das ist so beim, das klingt dann irgendwie auch sehr, sehr witzig, so beim liberalen Judentum, dass man dann also in dieselbe Nische steckt wie Extremsport. Aber es ist halt auch eine Nische, habe ich das Gefühl. Du hast ja auch dann übers Bloggen, soweit ich weiß, auch die deutschsprachige jüdische Netzgemeinde kennengelernt. Wie ist die so? Wie ist so diese Bloglandschaft?
Naja, in Deutschland ist sie leider ein bisschen eingeschränkt. Ich werbe ja immer davor, macht mehr irgendwie im Netz, irgendwie ganz normale Juden, junge Menschen, alte Menschen, egal wie ihr so lebt. Geblieben davon, von der mal sehr aktiven Szene, sind eigentlich 2 regelmäßige Blogs in Deutschland, aber auch ziemlich etliche, viele in Israel, deutschsprachig, da kann man mal gucken. Und Südafrika haben wir auch noch jemanden, der dorthin gezogen ist und weiterschreibt.
Okay. Und worum geht's so thematisch?
Ja, es ist ganz verschieden. Also der eine schreibt eben über die neuesten Gebetbücher, wie die gedruckt sind. Der andere schreibt über seine tägliche Arbeit als Rabbiner. Die israelische Szene schreibt über ihr Leben in Israel als ganz normale Menschen oder eben auch als Orthodoxer, als Siedler. Es ist ganz spannend.
Ich mochte sehr deinen Stil der Blog-Einträge. Das hat ja auch schon die Corinna Luca von letzter Woche gelobt. Ist super gut, sehr, sehr literarisch. Wie lange sitzt du an solchen Texten?
Ich schreibe die wirklich einfach so raus. Also bei mir ist das auch so ein bisschen sehr reingekommen. Doch, ist es wirklich. Also wenn man direkt danach liest, dann sind auch meistens noch ganz viele Fehler drin. Die hole ich dann später raus. Aber es ist wirklich so, dass ich regelrecht mich auskotze. Also es muss dann raus und dann geht das einfach in einem Rutsch raus.
Ja. Die letzten Sachen, die du geschrieben hast, also heute war es ein bisschen wieder ab, so ein bisschen lockerer. Davor war es als so der Thematik der letzten Tage wahrscheinlich geschuldet, ein bisschen ernster. Was machst du eigentlich, wenn du nicht bloggst?
Dann arbeite ich in einem Museum und da ist auch ein bisschen ernster, aber nicht immer. Ich kann es ja mal einfach sagen, im Dokumentationszentrum NS Zwangsarbeit. Das Thema habe ich mir nicht deshalb ausgesucht. Das ist mein Job einfach, den ich sehr gern mache. Ich würde den auch überall sonst machen. Und sonst bleibt gar nicht so viel Zeit. Also wenn man auch im Museum Social Media macht, dann hat man gut zu tun.
Wir haben, bevor das Interview angefangen ist, wo noch Musik läuft und ihr das alles nicht mitgehört habt, so ein bisschen darüber gesprochen, dass du eigentlich auch gerne einen Podcast machen würdest. Wenn du einen Podcast machen würdest, wie würde dieser Podcast sein?
Ich glaube, ich würde tatsächlich eher in die Richtung gehen, dass ich gerne mit Leuten sprechen würde. Irgendwie. Und vielleicht würde man dann, das schwebt auch schon eine Weile in meinem Kopf rum, aber ich bin mir noch ganz unsicher, vielleicht eben wirklich auch zu anderen Juden oder irgendwie verbunden oder andere Religionen in der Stadt gehen und einfach mal Gespräche führen. Da muss ja nicht jeder schreiben. Also man kann ja einfach auch mal reden.
Das finde ich mega gut. Das finde ich fantastisch. Wenn ihr das cool findet, dann meldet euch bei Juna. Bist du bereit für die Kurzfragerunde?
Na, dann mal los.
Okay. Heißt es der oder das Blog?
Der.
Kaffee oder Tee?
Kaffee.
Welches soziale Netzwerk nutzt du am meisten?
Twitter.
Welches Videospiel hast du zuletzt gespielt?
The Room.
Sehr gut, das ist super gut. Heißt es GIF oder GIF?
GIF.
Was denkst du, wenn du deine eigenen Texte später nochmal liest?
Oh, ich will sie gar nicht lesen, aber ich weiß, ich muss.
Welche Seite geht bei dir als erstes auf, wenn du deinen Browser aufmachst?
DuckDuckGo.
Und was ist der nächste Blog, Podcast oder sonst was, was wir in der nächsten Woche an dieser Stelle hier unbedingt vorstellen müssen?
Ich würde gern die Peaksyn hier sehen. Eine Synästhetikerin, die ganz großartig schreibt und twittert.
Und wenn die gerade keine Zeit hat?
Dann die Mervyn Kai, eine Muslimin, die auch schreibt und twittert.
Das sind fantastische Vorschläge. Vielen Dank, Juna.
Gerne.
Chaos.
zwar Musik aus meiner Heimat. Naja, so dem Ort, wo ich aufgewachsen bin, in Koblenz, jetzt, wie ich, in Berlin zu Hause. Die Scene Writers mit Take My Heart. Morgen sind sie live bei Unsigned, der Sendung für Bands ohne Plattenvertrag, die dann ganz bald einen bekommen, weil sie so verdammt cool sind. Jetzt gibt's nochmal eine letzte Netzmusik und dann war's das mit dieser Sendung. Oh Mann. Level Up von Dr. Rocks. Musik, die, wie ich finde, sehr gut dazu passen würde, wenn ihr ein Let's Play-Video macht oder in Destiny auf Aliens schießt. So wie ich. Ich mag das sehr gerne. Das war's für heute mit Trackback. Das war eine ziemlich ernste Sendung heute. Es ging um den IS und das Internet und Social Media. Da die spannenden Interviews zum Thema. Wenn ihr findet, das klingt interessant, IS, Social Media, das ist so, das sind so Sachen, mit denen ich mich in meiner Freizeit beschäftigen möchte. Die Sendung, die gibt's zum Nachhören auf trackback.fritz.de. Das ist unser Blog. Und auf iTunes, da könnt ihr den Podcast abonnieren. Ihr könnt jetzt auch ein Review dalassen. Das hilft und ist sehr nett. Und nächste Woche gibt's hoffentlich hier mehr Katzen, die sich vor Gurken erschrecken und andere Dinge, die das Internet zu einem coolen Ort machen. Macht's gut. Ciao.
Fritz. Und das hört man.